Hey, danke vielmal für euer Mitnehmen, für die gesungenen Gebete, wo wir da miteinander unser Vertrauen zu Gott ausgedrückt haben. Aber eben, es gibt auch Situationen, wo uns solche Lieder im Hals stecken bleiben. Wo unser Vertrauen in Gott nicht ganz zuvorderst ist. Wo wir uns nicht so vom Felsen stehend fühlen. Oder wo der Felsen ein kleiner Kieselstein ist. Und in die Situation hinein möchte ich euch in die Geschichte von Petrus mitnehmen. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen schon weit draussen auf dem See. Der Wind hat ihnen die Wellen entgegengetrieben und ihnen das Leben schwer gemacht. Was sehr angehört, ist der See Genezareth eher einer von den Kleinen. Er ist nur 21 Kilometer lang und 12 Kilometer breit. Dafür sehr lunisch. Einfach, dass ihr ein wenig eine Relation habt, der Zürichsee, also ohne den Obersee, ist 28 Kilometer lang und 4 Kilometer breit an der weitesten Stelle. Jetzt habt ihr vielleicht so ein bisschen Relation. Aber obwohl der See so klein ist, macht er ihn umso anfälliger für die stürmischen Wind, die von der Golanhöhe herabkommen. Die sind schnell und wechseln häufig die Richtung. Und deshalb wird der See oft aufgewühlt wie so ein großer Mixer. Im Winter passiert das ungefähr alle 2 Wochen. Und das Wasser bleibt dann für 2 bis 3 Tage aufgewühlt. Der Petrus und seine Freunde wussten, dass sie ernsthaft in Schwierigkeiten steckten. Aus einer gemütlichen, einstündigen Bootsfahrt ist ein Horrortrip geworden, wo eine ganze Nacht gedauert hat und der Kampf ebenso lang. Das Boot ist hin und her geschmissen worden, wie ein Drache im stürmischen Herbstwind. Die Sonne haben sie schon lange nicht mehr gesehen. Es hat gegossen wie aus Kübeln, Blitz haben zuckt und haben den pechschwarzen Himmel erleuchtet. Der Wind hat am Segel gerissen und das Boot mit den Jüngern mitten auf dem See, kein Land in Sicht. Vielleicht trifft die Beschreibung auch gerade dein Leben. Vielleicht beschreibt es das, was du gerade durchmachst. Nur müssen wir ein paar Worte austauschen. Der Benno hat schon das Beispiel gebracht. Aber vielleicht steckst du mitten in einer Scheidung und du wirst von Schuldgefühl hin und her geworfen. Oder du steckst mitten in Schulden und Gläubiger werfen dich hin und her. Du steckst mitten in einer Lebenskrise und Erwartungen schmeißen dich hin und her. Oder du steckst mitten in Problemen im Job und Angst vor der Kündigung schmeißt dich hin und her. Die Jungs kämpften, waren nass bis auf die Haut und haben weiterkämpft. 9 eisige Stunden. 9 Stunden Kampf gegen den Sturm. Gegen 4 Uhr morgens ist dann das Undenkbare gekommen und passiert. Sie sahen, wie jemand auf dem Wasser zu ihnen kommt. Und ihre Reaktion, ein Gespenst. Hey, sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus auf die Art und Weise, dass er so zu ihnen kommt. Sie haben nicht damit gerechnet, dass er in dem Moment kommen wird. Wie ist das bei uns? Sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus mitten in der Arbeit, mitten im Kampf ums Überleben zu ihnen kommt. Wann rechnet mir damit, dass uns Jesus begegnet? In welchen Situationen? Mitten im Sturm? Vielleicht manchmal. Aber doch viel öfters erwarten wir doch, dass uns Gott im Gottesdienst begegnet, in den schön gesungenen Liedern, in der Morgenandacht, in Zeiten von der Stille, dann, wenn alles so schön, gemütlich ist, wenn wir so drauf eingestellt sind, parat. Wisst ihr, das ist nicht falsch. Wir dürfen in diesem Moment, wir sollen in diesem Moment erwarten, dass Gott uns begegnet, dass Jesus uns begegnet. Aber manchmal begegnet er uns auch mitten im Sturm, mitten im Krieg, mitten in der Börse, inmitten einer Kündigung. Jesus zeigt sich unheimlich gern mitten im Sturm. Und wisst ihr warum? Weil er dann unsere volle Aufmerksamkeit hat. Ich lieb's, wie Jesus auf Hilfe ein Gespenst reagiert. Fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Hey, die Worte, die spendet Kraft, die spendet Mut. Wie viele von euch wissen, bin ich auf einem Bauernhof aufgewachsen. Und das hat mehr oder weniger oft die Situation gegeben, vor allem über den Sommer hinweg, dass ich allein abends war. Es hat mir normalerweise nicht so Probleme bereitet, allein zu sein. Ich bin ins Bett gegangen, habe es ein wenig ausgenutzt und ein wenig länger gelesen. Aber es hat dann die Situation gegeben, wo ich nicht gerne allein war. Zum Beispiel, wenn das Gewitter aufgezogen ist. Dann habe ich mich in mein Bett verkrochen und habe gewartet, dass es aufhört. Ich habe mich gefürchtet. Aber ich habe mir schwer da einschlafen. Ich habe jedes Geräusch gehört. Und jedes Mal bin ich mehr zusammengezuckt und habe mir die wildeste Sache ausgemalt, was alles noch passieren könnte. Und wenn dann die Türe aufgegangen ist und meine Eltern gesagt haben, ich bin's, hey, dann hat sich das Gefühl von der Ruhe und Entspannung in mir ausgelöst. Dieses Ich bin's von einer vertrauten Stimme, das löst das Gefühl von Sicherheit aus, in jedem von uns. Ich bin's. So auch bei den Jüngern. Ich bin's. Ich bin's. Jesus wollte sie erinnern, hey, ich bin's. Ich bin's der, wo schon der Sturm gestillt hat. Ich bin's der, wo Kranke heilt. Ich bin's. Ich bin's, Jesus. Ihr habt schon so viele Erfahrungen mit mir gemacht. Ich bin's. Ich bin's. Welch ermutigende und tröstende Worte. Fasst Mut. Hey, Jesus ist so ermutigend. In der Situation, wo es die Jünger hin und her schmeißt, ruft er ihnen zu, dass er da ist. Er ruft ihnen in Erinnerung, wer er ist. Und er ruft ihnen zu, fasset Mut. Und er doppelt noch einmal nach, fürchtet euch nicht. 21 Mal in der Evangelie, 21 Mal sagt Jesus in irgendeiner Form, fürchtet euch nicht. Das ist das Gebot, wo Jesus am allerhäufigsten nennt, nämlich 21 Mal. Fürchtet euch nicht. Es muss Gott unheimlich wichtig sein, dass wir uns nicht fürchten. Und es muss ihm unheimlich bewusst sein, dass wir uns fürchten. Sonst hätte er es nicht so oft gesagt. 21 Mal in irgendeiner Art und Weise. Entweder habt keine Angst oder fürchtet euch nicht. Jesus will nicht, dass wir uns von Furcht und von Angst leiten lassen. Und diese 21 Mal in 4 Evangelien machen das ziemlich deutlich. Es ist Gott wichtig, dass wir mutige Menschen sind, die sich nicht von der Angst leiten lassen. Und wieso? Weil er da ist. Ich bin's. Er ist da mitten in unsere Situationen. Wenn ihr denkt, das ist jetzt aber ein wenig schwach da, die Argumentation, ich habe euch noch ein paar andere Bibelstellen mitgebracht. Philipper 4, der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts. Matthäus 28, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Er sagt sie in die Gegenwart zu. Oder noch Römer 8, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von Gottes Liebe trennen. Was für eine Zusage von Gottes Gegenwart. Er ist da. Ich bin's. Wir können nirgends hingehen. Jetzt bin ich zu weit. Wir können nirgends hingehen, wo Gott nicht schon ist. Nirgends. Es gibt keinen Ort, wo er nicht schon da ist. Jesus ist da. In jeder Situation. Er ist da. Wenn du gerade mitten im Sturm deines Lebens bist, Jesus ist da. Jesus kommt dir entgegen. Schau dich um. Schau dich um. Jesus kommt. Der Petrus war mit der anderen Jünger im Boot. Und wenn ich an den Petrus denke, dann kommt mir ganz oft zuerst einmal Ostern in den Sinn. Er war ein Feigling und hat Jesus verraten. Nicht mutig. Überhaupt nicht mutig. Aber hier zeigt sich ein anderer Petrus. Einer, der mutig ist. Ja, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und der Petrus ist ausgestiegen und hat das Unmögliche da. Er hat sich über alle Naturgesetze hinweggesetzt und hat Schwerkraft überwunden. Er ist übers Wasser gegangen und kam auf Jesus zu. Hätte ich mitreden dürfen, wird zwischen dem, was ich euch jetzt erzählt habe, und dem Vers noch mindestens 25 andere stehen. Nämlich die, wo es beschrieben wird, wie der Petrus aus dem Boot rausgestiegen ist. Ist er mutig rausgehüpft oder ist er eher zögerlich rausgegangen? Haben ihn die anderen zurückgehalten oder haben sie mit rausgewählt? Ich hätte viel mehr Details gefordert. Wie ist denn jetzt der Petrus da unterwegs gewesen? Mutig oder ängstlich? Hat er Jesus prüfen wollen, ob er wirklich Jesus ist? Oder hat er Angst gehabt, dass sein Boot versinkt und er wollte sich retten und die anderen einfach untergehen lassen? Viele Fragen, keine Ahnung. Wäre ich an der Stelle gewesen, ich hätte Matthäus gesagt, schreibe mal ein wenig mehr auf. Es interessiert mich. Aber nee, der Matthäus kommt sofort auf den Punkt. Er kommt auf das, was ihm wirklich wichtig ist. Wohin richten wir unsere Blicke mitten im Sturm? Wo schaut man hin? Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir, Herr. Lasst uns nochmal in die Situation hineingehen. Eine Wasserwand versperrt dem Petrus Sicht. Eine Sturmböe knickt der Mast vom Boot um. Und das Boot wird wie so ein kleines Streichholzschachterli im Meer oder im Wellen umeinander geschmissen. Ein heller Blitz hat den See erleuchtet. Beziehungsweise vielleicht war es gar kein See mehr, sondern ein Ungestüm an Wellen und nass. Und der Petrus hat seine Aufmerksamkeit von Jesus weggenommen, hat es um sich herum wahrgenommen und ist wie ein Backstein untergegangen. Zack, weg. Wenn wir im Sturm mehr Aufmerksamkeit schenken als demjenigen, der die Fähigkeit besitzt, den Sturm zu stillen, dann passiert uns das Gleiche. Wir gehen unter. Ob wir in den Sturm geraten oder nicht, das hat keiner von uns in der Hand. Niemand. Aber worauf wir unseren Blick richten im Sturm, das ist unsere Verantwortung. Und zwar von jedem Einzelnen. Ich kenne Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich gehe im Sturm unter. Die Wellen sind hoch. Und ich habe schon unheimlich oft erlebt, was es ausmacht, wenn ich dann meinen Blick auf Jesus richte. An meinem, Kasten, Schrank, habe ich so eine Glaswand. Und da steht dick und fett, be still and know that I am God. Und wenn ich Krisenzeiten habe, wo ich nachts aufwache, weil mich die Wellen hin und her werfen, dann mache ich das Licht an und dann schaue ich auf den Vers und dann muss ich es mir ein paar Mal sagen und dann stellt sich eine Ruhe in mir ein, weil ich daran erinnert bin, wer Gott ist. Es kann gut sein, dass 2 Stunden später der Sturm wieder da ist, aber für eine Moment stellt sich die Ruhe ein, den Frieden von Gott. Ich glaube, dass Gott genau das wett. Ich glaube, der wett, dass wenn uns der Wind entgegenbläst, dass wir unseren Blick auf ihn richten. Wenn er uns auffordert, mutig zu sein, dann heißt das nicht, dass wir unsere Augen verschließen sollen vor den Herausforderungen unseres Lebens. Das wäre blauäugig und naiv. Wir sollen uns nicht einfach abschotten, aber wir sollen ihnen begegnen, in dem Sinn, dass wir ihnen zurufen, dass wir uns in Sinn rufen, was Gott alles kann, was wir alles schon mit ihm erlebt haben, was er schon im Leben von anderen da hat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Bibel lesen, dass wir Biografien lesen von Menschen, die mit Gott Dinge erleben. Dass wir die Sachen aufschreiben für uns selber, was wir mit Gott schon erlebt haben. Damit wir es uns in diesem Moment vor Augen halten können. Am Anfang vom Hebräerbrief fordert uns der Schreiber auf, deshalb müssen wir sorgfältig auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht vom Weg abkommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder in Sinn rufen, was Gott schon alles da hat. Was hilft dir, den Blick auf Jesus zu halten, gerade dann, wenn es schwierig wird? Sind es Lieder, Bibelvers, Biografien, Erlebnisse von anderen? Überleg dir eine Strategie. Nicht erst dann, wenn die Wellen über dir zusammenschlagen, sondern schon vorher. Der Max Lucado hat einmal gesagt, nähren Sie Ihre Ängste, dann verhungert der Glaube. nähren sie ihren Glauben, dann verhungern ihre Ängste. Und genau das hat auch der Jeremia erlebt. Und wenn einer einen Sturm in seinem Leben erlebt hat, ich glaube, dann können wir den Jeremia nennen. Es gibt ein alttestamentliches Buch, das heißt Klagelieder. Und ich weiß nicht, ob ihr das so gern leset. Ich habe lange Zeit nicht so einen Zugang dazu gehabt. Aber mittlerweile finde ich mich da immer mal wieder. Und wenn jemand von euch das Gefühl hat, dass er nicht Gott klagen kann, dann empfehle ich ihm wärmstens, das Buch von der Klagelieder zu lesen. Das nimmt dich an die Hand und lehrt dich zu klagen. Der Jeremia schreibt da Folgendes in Kapitel 3. Ich bin der Mann, der viel gelitten hat unter den zornigen Schlägen des Herrn. Ich bin es, den er vor sich hertrieb, immer tiefer in die dunkelste Nacht. Immer mich traf seine Faust, Tag für Tag ohne einzuhalten. Unglaublich deprimierend. Jerusalem wurde belagert, sein Volk unterdrückt. Seine Welt war zusammengebrochen, wie ein Sandburg im Wirbelsturm. Und er hat Gott Schuld gegeben an seinem Gefühlszustand und an seinem körperlichen Lied. Es geht noch weiter. Er lässt meine Haut und mein Fleisch zerfallen und er zerbricht mir all meine Knochen. Der Körper vom Jeremia hat geschmerzt. Sein Herz war krank, sein Glaube verkümmert. Aber es geht noch weiter. Von allen Seiten schließt er mich ein. Er umstellt mich mit Bitterkeit und Qual. Der Jeremia hat das Gefühl, er steckt in einer Sackgasse. Die Welle werfen ihn hin und her. Er hat mich ummauert und in Ketten gelegt. Aus diesem Gefängnis gibt es keinen Ausweg. Ich kann um Hilfe schreien, so viel ich will. Mein Rufen dringt nicht durch bis an sein Ohr. Er hat mir den Weg mit Steinen versperrt, sodass ich ständig in die Irre gehe. Heide Jeremia konnte genau sagen, wie hoch die Wellen waren und mit welcher Geschwindigkeit ihm der Wind ins Gesicht blasen hat. Und dann kommt ein Break, dann kommt ein Switch. Und es heißt, ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Mitten in seiner Depression hat der Jeremia seinen Gedankengang geändert. Er hat seine Aufmerksamkeit auf Gott gerichtet. Er hat den Blick weggewandt von der Welle hin zu Gott. Und rasch hat er 5 Verheißungen zitiert. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht am Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu. Seine Treue ist unfassbar groß. Der Herr ist mein Ein und Alles. Der Sturm war in dem Moment noch nicht vorüber. Aber die Entmutigung schon. Und genauso war es auch beim Petrus. Nach einiger Sekunde panischer Angst und dem Gefühl unterzugehen, hilf mir, Herr. Hilf mir, Herr. Und sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du an mir gezweifelt? Dann stiegen beide in das Boot und der Wind legte sich. Ich bin davon überzeugt, Jesus hätte schon vor Stunden den Sturm einfach beenden können. Mit einem Wort. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat seine Jünger was lehren wollen. Ich glaube, Jesus hätte auch deinen Sturm schon ewig und längstens beenden können. Aber vielleicht, und es ist jetzt eine steile These, will er dich was lehren. Vielleicht könnte deine Lektion heißen, was der Sturm angeht, hast du keine Wahl. Aber was deine Ängste angeht, schon. Gott hat auf der ganzen Welt Spuren hinterlassen. Spuren von sich, die uns an seine Liebe, an seine Treue, an seine Macht, an seine Hilfe verweisen sollen. Regenbögen, Sonnenuntergänge, Natur, wo jedes Frühling wieder neu kommt. Der Sternenhimmel, die Bibel. Überall Spuren von dem, wie und wer und was Gott ist. In der Bibel können wir lesen, wie Jesus Kranke heilte, wie er Sturm stillte, wie er Friede schenkt, wie er Hoffnung und Perspektive neu schenkte. Und wir lesen auch, dass er heute noch dasselbe ist wie damals. Jesus ist der Gleich. Er hat Macht über alle Stürme. Und wenn du gerade in einem Sturm feststeckst und dich fürchtest, dann will ich dir zurufen, er ist da. Er ist da, mitten drin. Schau auf ihn, richte deinen Blick auf ihn aus. Und wenn es dir schwer fällt, mitten in der Angst, dann möchte ich dich ermutigen, dir die 5 Sätze an jeden erdenklichen Ort in deiner Wohnung aufzuhängen, so dass sie dir immer wieder vor Augen kommen. Vielleicht schreibst du sie dir auf den Badezimmerspiegel oder auf der Schranktüre, so wie ich das gemacht habe. Oder auf den Kühlschrank oder was auch immer. Oder du lernst sie auswendig, wäre ja auch noch eine gute Idee. Aber dass wir nicht vergessen, von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu. Seine Treue unfassbar groß. Der Herr ist mein Ein und Alles. Ich wünsche dir, dass du mitten im Sturm diese 5 Wahrheiten dir vor Augen malen kannst und dir somit Jesus vor Augen malst. So dass du nicht untergehst, sondern mit ihm an der Seite auf dem Wasser gehst, auch wenn es um dich herum stürmt und brodelt. Bevor wir jetzt dann das Abendmahl nehmen, möchten wir euch ein Lied laufen lassen. Das Lied ist ein Gebet, es ist leider nur auf Englisch, es gibt noch keine deutsche Fassung, aber es ist ein Lied, wo uns daran erinnern, dass Gott Kontrolle hat, dass er Kontrolle hat und wir deshalb keine Angst haben müssen. Es heißt da drin, du bist mein Mut, wenn ich mir mitten in der Nacht Sorgen mache. Du bist meine Stärke, wenn ich nicht stark bin. Du bist größer als der Kampf, der in meinem Kopf tobt. Und dann, ich werde dir vertrauen, Herr. Ich will keine Angst, oder ich werde keine Angst mehr haben.